redet, ist nicht tot.
Andrea Diener schreibt gelegentlich fürs Reiseblatt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ist so freundlich, mir von ihren Reisen zu erzählen. Hallo Andrea.
Hallo Holgi.
Wo warst du diesmal?
Ich war in Tokio. Zum zweiten Mal in Japan, aber zum ersten Mal in Tokio.
Tokio ist die Hauptstadt von Japan.
Richtig,
oder?
Schwein gehabt.
Ich dachte, jetzt käme es. Nein, Osaka. Das ist ja so ein bisschen wie Australien. Oder, was war das? Australien. Doch, wo immer alle denken, Sydney. Und in Wirklichkeit ist es Canberra.
Mhm. Genau. Früher war mal Kyoto die Hauptstadt. Ah. Aber das ist lange her. Und jetzt ist es eben schon seit ziemlich langer Zeit. Es ist Tokio.
Warum haben die das geändert?
Ach, da fragst du mich wieder Sachen.
Ja, hätte ja sein können, dass es da irgendwie auch so eine Geschichte gibt wie Mauerfall oder.
Ja, warte mal, das gab da irgendeine Geschichte, aber ich kann mich voll nicht erinnern. Da müsste ich erstmal nachgucken.
Macht nix.
Wir finden das raus.
Genau, oder es steht in den Kommentaren.
Ja, genau. Das ist gut. Ich war in Tokio und ich war davor schon mal in Japan auf der Südinsel. Also die Hauptinsel ist Honshu. Da liegt so Tokio und Kyoto und alles Mögliche. Und dann gibt's ja noch eine Nordinsel, die heißt Hokkaido. Und dann gibt's noch eine Südinsel, die heißt Kyushu. Und nach Kyushu oder nach Hokkaido kommt man nicht so oft und nicht so, also schon einfach eigentlich, komischerweise.
Aber da zieht's einen nicht hin.
Ja, nee, was eigentlich total seltsam ist.
Also was Kyushu ist denn da?
In Kyushu ist...
Nee, oder in Hokkaido. Hokkaido. Oder wo zieht es einen nicht hin?
Also Hokkaido ist schon ein bisschen am Ende der Welt irgendwie. Mhm. Da war ich auch leider noch nicht. Und man sagte mir dann auch so, das ist ganz schwierig, weil da gibt es ganz wenig Pressereisen hin und so. Aber da muss es wohl landschaftlich ganz toll sein. Und da gibt es auch noch diese letzten japanischen Ureinwohner, und diese zahmen Hirsche und lauter wunderbare Dinge. Meistens sind die Leute, wenn sie nach Japan fahren, eigentlich auf der Hauptinsel. Und die Südinsel, die ist bekannt, weil da ist, sagst du es bestimmt gleich, das ist da. Da ist Nagasaki.
Aha, das ist da.
Genau. Und das ist so die bekannteste Stadt zumindest von der Südinsel. Größer ist eigentlich Fukuoka, aber das kennt man nicht so.
Fukuoka habe ich noch nie gehört.
Ja, das sind 1,5 Millionen Leute, ne?
Oh.
Ja.
Naja gut, aber 1,5 Millionen Leute am anderen Ende der Welt.
Ja.
Ich möchte nicht wissen, von wie vielen 1,5 Millionen Leute Städten am anderen Ende der Welt wir noch nicht gehört haben, oder?
Ja, in China ist das ja ein Dorf, ne?
Ja.
Also, ja, da gibt es ja 10 Millionen Städte, von denen hast du noch nie gehört. Aber in Japan sind immer nicht so ganz so viele Leute auf einem Haufen. Da kann man dann eher schon mal davon gehört haben. Und Nagasaki ist auch total interessant. Also ich fand's super, weil das war eigentlich so, das ist eine Stadt mit ziemlich viel Geschichte einfach. Weil ich weiß nicht, wie du dich in japanischer Geschichte so auskennst.
Jetzt eher nicht.
Eher nicht, ne?
Also die USA haben da mal Atombomben draufgeworfen und die Japaner waren mit uns verbündet, als wir halb Europa in Flammen gesetzt haben.
Genau, das ist alles in Nagasaki. Da gibt es zum Beispiel auch das Atombombenmuseum, das kann man sich dort anschauen. Und die Geschichte reicht aber eigentlich noch viel weiter zurück. Also ursprünglich kamen da ja mal so portugiesische Segelschiffe an. Und die haben Handel getrieben und das fanden die Japaner noch ganz okay. Und dann haben sie angefangen zu missionieren. Und dann haben sie noch angefangen, irgendwie so Aufklärung, Bücher der Aufklärung zu verbreiten. Und das war dann irgendwann dem Shogun zu viel und dachte so, Herr, die wiegeln jetzt hier mein Volk auf, das geht mal voll nicht.
Wer ist jetzt der Shogun?
Das war der Kaiser damals.
Ah ja.
Mhm. Und der sagte dann so, also bitte jetzt hier alle Ausländer raus aus Japan. Ich will die alle nicht in meinem Land haben, das geht gar nicht. Und es gab dann vor Nagasaki, vor dem Hafen, eine künstliche Insel, die hieß Deshima. Und die auf der Deshima durften sich dann Holländer ansiedeln. Weil die Holländer haben zwar auch gehandelt, das war ja auch ganz beliebt und so, aber die haben nicht missioniert. Weil Protestanten.
Ah.
Und genau. Und die Holländer,
ist aber auch neu, oder? Also, was heißt dann also neu, also Protestanten missionieren ja heutzutage auch, oder?
Ja, aber die waren in Japan halt irgendwie, das war so Teil des Deals.
Ah, okay.
So. Also die haben dann sich dann auf diesem Inselchen niedergelassen, haben dann zum Beispiel Porzellan und sowas haben sie ganz viel gehandelt. Das ist dann in Schiffen nach Europa gekommen und da haben sie so Seide, Baumwolle, Lackwaren, alles Mögliche, was halt in europäischen Schlössern so hip war. Also wir sprechen so vom 17. Jahrhundert, 17. bis 18. Jahrhundert. Ja. Und dann hatte ja natürlich jedes bessere Landschlösschen, hatte sein Porzellankabinett und da musste das Zeug dann angeschippert werden und so. Ne? Und das kam alles über Nagasaki eigentlich. Und das ist auch heute noch ziemlich bekannt, weil also es gibt dort eben eine große Werft. Da wirst du jetzt auch gleich sagen, ah, die sind da. Da ist nämlich die Mitsubishi-Werft.
Ah ja.
Und die bauen so Kreuzfahrtschiffe und sowas. Mhm. Und es gab auch, also es ist eine Stadt mit ziemlich viel Industrie auch. Aber es ist eigentlich total idyllisch. Also das ist, ich fand es da total großartig, weil die Landschaft ist schön, der Hafen ist hübsch, es gibt dort so lustige alte europäische Häuschen und sowas. Und also ist echt interessant. Und diese Handelsinsel, die ist irgendwann mal abgebrannt. In Japan ist ja alles aus Holz und brennt dann irgendwann mal ab. Und das ist aber ganz liebevoll rekonstruiert und da kannst du dir auch diese Häuschen noch angucken und wie das damals so aussah. Und die haben sich zwar schon irgendwie Mühe gegeben, dass es dann am Ende irgendwie europäisch aussieht, was sie da gebaut haben. Aber die ganzen Baumaterialien waren natürlich irgendwie japanisch, ja. Und deswegen ist es da so sehr strange. Also du bist reingekommen und dann stehen da irgendwie so Reispapier-Paravents und dahinter dann irgendwie so die holländische Stehuhr und die Blümchentapete und so, ja. Also sehr, sehr wilde Mischung, sehr strange. Und ja, da haben dann die Holländer irgendwie so im 18. und 19. Jahrhundert haben da so gesiedelt und ihr Handelskontor betrieben und haben zum Beispiel auch Medizin und so weiter nach Japan gebracht.
Ach, da waren die Holländer weiter als die Japaner?
Ja, aber hallo, klar. Die Japaner waren ja mehr oder minder so, das war ja alles da so Fischerdörfchen in der Nähe, ne? Da war nicht viel. Also, das, die haben dann
ja, man auch. Man hat halt immer so dieses Bild von ja, Japan, ne, so aus dem Fernsehen, also aus diesen Spielfilmen, die man als Jugendlicher gesehen hat, dass sie schon total weit waren mit irgendwie allem Möglichen.
Nee,
hätte ich jetzt also, gedacht.
Ja. Also die haben dann immer wieder holländische Forscher eingeladen und die haben da oder Mediziner oder sowas und die sind dann dahin und haben eben dann den lokalen Dorffürsten, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, aber es gab eben so eine Art wie Dorf, also wie so Lokalfürsten, ja. Mhm. Und haben denen dann immer so ihre Erkenntnisse vorgestellt und medizinische Fortschritte und haben Ärzte angelernt, haben Vorträge gehalten und so weiter. Und da gab es von Japan aus, die waren ja alle recht konservativ und da gab es dann immer so auch so Gegenbewegungen, von wegen man soll dieses fremde Zeug hier nicht so reinlassen. Aber im Großen und Ganzen hat man dann doch gemerkt, dass es den Leuten eher mal nützt. Und insofern kam die Forschung rein. Es gab natürlich, es gab auch Leute, die durften auf die Insel. Aber von der Insel weg, das war, also die Holländer durften die Insel eigentlich nicht verlassen. Mhm. Nur ganz, ganz, ganz selten in Ausnahmefällen.
Was für Ausnahmefälle wären das gewesen?
Also es gab so Sondergenehmigungen. Wenn du zum Beispiel irgendwie das Handelsabkommen mit dem Shogun erneuern musst oder also wirklich nur mit offizieller Genehmigung eben.
Mhm.
Ja. Dann ging das mal. Oder wenn es irgendwie wirklich einen Notfall gab oder so. Aber da war zwar ein Kulturaustausch immer da, aber es sind dann zum Beispiel japanische Geliebte von diesen Holländern sind dann auf die Insel gegangen. Also dadurch fand dann eher Austausch statt.
Mhm. Jo. Und die Japaner hatten da stets und ständig Zutritt auf der Insel?
Ich glaube auch nicht alle. Also es gab dann so natürlich Dolmetscher zum Beispiel oder Hilfskräfte, Hilfsarbeiter und so weiter, die da immerhin sind. Und es gab auch ja fast wie so ein Zollhäuschen so.
Mhm.
Ne? Also es war wie so eine Exklave. Also ich glaube, da bist du nicht einfach so hinmarschiert, sondern du hast dann schon erstmal deine Papiere gezeigt, so, ne, oder hast dich identifiziert und so, was wollen sie hier, so, ne. Also du konntest da zwar hin, aber ich glaube nicht irgendwie unbeobachtet einfach so und nachts war eh Schicht, also, ja. Ja, und insofern war halt Japan irgendwie einfach diese knapp 300 Jahre komplett abgeriegelt. Und die hatten keine Einwanderung, die haben bis heute keine Einwanderung. Und
na, die haben eine koreanische Minderheit, die, glaube ich, auch gut diskriminiert wird, ne?
Ja, genau. Also gerade im Zweiten Weltkrieg. Also da kommen wir ja dann wieder zum Zweiten Weltkrieg, weil in Nagasaki gibt es eben auch dieses Atombombenmuseum. Und das ist sehr strange. Also du musst dir vorstellen, in Deutschland ist man es ja so gewohnt, dass man über den Zweiten Weltkrieg redet.
Ja.
Und sagt, okay, ja, wir waren schuld und so und das war alles irgendwie ziemlich scheiße und wir sehen das ein. In Japan ist das sehr, sehr anders. Also du kommst in dieses Museum rein und da stehen dann so diese ganzen Alltagsgegenstände, die irgendwie von den Atombombeneinschlägen deformiert sind und angekokelt sind und so. Und du denkst so, oh Mann, das ist übel und alles schrecklich und so. Und jetzt muss doch irgendwann mal der Teil kommen von wegen, naja, wir haben kollaboriert.
Ja.
So, und dann wird der Zweite Weltkrieg erklärt und es wird erklärt, es gibt irgendwie so Hitler und das gab so Deutsche und es gab so Leute, die haben die Atombombe entwickelt. Und es gab dann so Pazifischen Krieg und da ist Japan irgendwie so reingezogen worden. Und dann kamen irgendwie so die Amerikaner und haben Atombomben geschmissen. Ich dachte, es muss doch irgendwo der Teil kommen, der hier fehlt, ja? Und der kommt einfach nicht. Darüber redet man einfach nicht.
Aha.
Das ist
also das, was die Nazis in Deutschland auch gerne hätten, einfach nur sich
genau.
als Opfer sehen.
Genau, genau. Aha. Also das ist in Japan ist es ja so, dass das allerhöchste Gut der japanischen Gesellschaft ist die Harmonie der Menschen untereinander. Und die soll möglichst nicht gestört werden. Nicht durch Panik, nicht durch irgendwas, nicht durch Krankheit, nicht durch irgendwie komische Dinge. Und
also keine Irritationen, bitte.
Keine Irritationen. Und sich mit seiner eigenen Schulter auseinanderzusetzen, das wäre eine Irritation, das ist nicht gut.
Ja.
Und es gab dann auch nach den Atombombenabwürfen in Hiroshima und Nagasaki, die Leute, die dort gelebt haben und die das überlebt haben, die hatten ein echtes Problem, in der Gesellschaft überhaupt Akzeptanz zu finden. Ja, das waren total Aussätzige. Also die sind so bestraft worden, weil sie dieses Ding auf den Kopf gekriegt haben. Und dann sind sie nochmal von der Gesellschaft bestraft worden, weil niemand wollte sie heiraten, niemand wollte ihnen Wohnungen geben, niemand wollte sie anstellen. Das waren totale Aussätzige. Und einfach weil man wusste nicht genau, ob die Strahlenkrankheit, ob das ansteckend ist. Also es war nicht bekannt richtig.
Ja, und man hätte sich ja auch damit auseinandersetzen müssen.
Man hätte sich auseinandersetzen müssen und es gab halt irgendwie entsetzlich viele Vorurteile. Und es war, also die hatten ein richtig schreckliches Leben danach.
Ja.
Und eigentlich so, man hat sie wirklich versucht, totzuschweigen.
Gelungen ist es aber nicht, oder?
Für lange Zeit schon.
Wie sind die denn dann sichtbar geworden?
Eigentlich erst jetzt so in jüngerer Zeit. Also es haben einige angefangen, ihre Geschichten aufzuschreiben zum Beispiel oder davon zu erzählen. Aber es ist immer noch kein richtig großes Thema in Japan. Also es fängt so ein bisschen an jetzt. Also gerade auch mit jüngeren Leuten, die dann vielleicht eher mal ein bisschen offen sind, die vielleicht auch mal im Ausland waren oder so. Also ich habe geredet mit einem Mädchen, die war Angestellte auch bei dem Nagasaki Tourist Board und die war eine Zeit lang in New York und hat sich damit befasst und so, ja. Mit der konnte man relativ offen reden. Aber sonst so mit den anderen Guides, die wir hatten oder so, das ist, die, du hast wirklich gemerkt, die haben total abgeblockt. Auch wenn du jetzt zum Beispiel angefangen hast zu fragen, wie war denn das jetzt eigentlich in Fukushima, weil das war relativ knapp davor. Das waren, sie haben wirklich die Kunst der Ausweichmanöver zelebriert, ja. Das sind diese unangenehmen Dinge, über die will man einfach nicht reden.
Ja.
Und das ist überhaupt diese ganze Fukushima-Geschichte, ja. Die Kacke war ja am Dampfen in diesem Atomkraftwerk. Ja. Man fragte sich dann, warum haben die eigentlich 10 Tage nichts gemacht? Warum haben die nicht irgendwas gesagt? Warum haben sie sich nicht hingestellt und haben gesagt, ey Leute, es ist gefährlich. Das war einfach
Harmonie.
Harmonie, genau. Und das Problem ist, in Japan gibt es zum Beispiel, es gibt Wörter für Ja und Nein, aber das Wort für Nein wird nie verwendet. Weil das, ja, weil du sagst zu niemandem Nein, du willst niemanden ablehnen, sondern du sagst Ja, aber. Und wenn du was Unangenehmes kommunizieren willst, also jede einzelne kleine Entscheidung, auch wenn du zum Beispiel einfach auf einer Pressereise bist und deinen Plan einfach kurz ändern willst, jede kleine einzelne Entscheidung muss 50 Hierarchieebenen nach oben kommuniziert werden. Und zwar auf eine Art und Weise, dass unterwegs niemand sein Gesicht verliert. Und du darfst zu niemandem Nein sagen. Du musst immer sagen, ja, aber. Ja?
Ja.
Und jetzt stell dir vor, du hast wirklich irgendwie ein explodierendes Atomkraftwerk und du darfst nicht einfach sagen so.
Es explodiert, lauft weg. Sondern
genau, ja, so, oder jemand hat Scheiße gebaut oder wir schalten das jetzt ab oder also so diese kleinen, das geht nicht. Du kannst es so direkt nicht sagen, sondern es ist eine Art von Kommunikation. Wenn jemand auch zugeben will, er hat Scheiße gebaut zum Beispiel, es ist immer alles große Harmonie. Mhm. Und die ist eben auch eine Harmonie ohne Rücksicht auf Verluste, ne? Ja.
Ja. Was machen die denn dann, wenn du sie unmittelbar konfrontierst? Also praktisch betrollst?
Also wir haben das ja mit unserem Guide versucht. Und der hat dann immer so ganz ausweichende so Kalendersprüchlein. So, wir reden lieber nicht darüber. Wir Japaner haben Angst vor der Panik, war zum Beispiel ein so ein schöner Satz, ja, den man sich auf den Kissen sticken
kann. Angst vor der Angst.
Angst vor der Angst, ja. Den man sich wirklich so auf den Kissen sticken kann und sagen kann, ja, genau so funktioniert's, ja. Besser lieber weiter lächeln, lieber sich verbeugen und sagen, alles super, ja.
Dass sie es überhaupt geschafft haben, so lange damit durchzukommen, also dass denen nicht viel früher schon ihre Sachen um die Ohren geflogen sind, ist ja eigentlich faszinierend.
Das ist eigentlich echt total faszinierend. Also mich wundert das ehrlich gesagt auch. Aber das Komische an Japan ist ja, du kommst hin, hast irgendwie entsetzlich viele Fragen und verstehst erstmal gar nichts.
Ja.
Und dann kriegst du ein paar Fragen beantwortet, du fragst dich durch, Leute sagen dir was und du hast das Gefühl, du fährst noch dreimal dümmer weg, als du je angekommen bist. Also man kommt irgendwie nicht wirklich dahinter und man versteht es immer nicht so richtig.
Mhm.
Und du fragst dich mal, ja, und warum ist das dann so? Und dann versuchst du es weiter rauszufinden und dann tun sich 10 neue Fragen auf. Also das ist sowas, es ist unglaublich faszinierend. Aber wenn du zum Beispiel versuchst, mit Japanern zusammenzuarbeiten, dann kann dich das in die totale Verzweiflung treiben. Also, ja.
Weil die, ja klar, weil die sind halt problemresistent.
Die sind, ja, also du wirst, es wird halt echt so weggelächelt, ne? Leute verbeugen sich, sagen, ja, natürlich, aber. Und du als unsensibler Deutscher denkst dann halt irgendwie so, ja, die stimmen mir zu. Nee, tun sie nicht. Sie tun dann eigentlich, sie gehen weg und tun das Gegenteil, haben es dir aber nicht gesagt. So.
Also, gibt es denn irgendwelche Anzeichen, an denen man erkennen kann, dass sie eigentlich Nein meinen? Also vielleicht haben die da ja irgendwie einen Code ausgearbeitet. Also so ein,
ja, das ist so diese Einschränkung, diese leichte Einschränkung. Wenn man sagt, ja, das können wir machen, natürlich machen wir das, aber ich muss erst mit meinem Vorgesetzten reden oder aber das könnte schwierig sein oder so, ne? Da kommt dann immer so irgendwas hinterher. Und daran merkt man dann so, okay, es ist noch nicht ganz so ausgearbeitet, rechne mal eher nicht mit einem Ja, obwohl sie vorher Ja gesagt haben, aber ja. Ja,
also woran kann man erkennen, dass sie Nein meinen? Weil irgendwas müssen die ja sich ausgearbeitet haben, also irgendeinen Code. Oder scheitern die einfach an sich selbst?
Nee, ich glaube, sie merken das schon. Also du hast einerseits immer eine Hierarchie. Also Menschen stehen immer in irgendeiner winzig kleinen Makrohierarchie über oder untereinander. Also entweder das ist eine berufliche Hierarchie oder jemand ist Gast und Bittsteller oder jemand ist älter oder jemand ist, ich weiß es nicht. Also es gibt immer Hierarchien. Aha. In jeder Gesprächssituation gibt es eine Hierarchie und immer, es ist immer total klar, wer ist Bittsteller und wer ist derjenige, der drüber steht. Das ist das eine. Das andere ist, das Ja, das gesagt wird, wird immer irgendwie eingeschränkt. Also nicht immer, aber wenn es ein Nein ist, wird es eingeschränkt. Dann heißt es halt, nee, ich muss mit meinem Vorgesetzten reden oder nee, das ist jetzt kompliziert oder ich weiß noch nicht genau und ich muss dann noch Also man kriegt dann irgendwie mit, dass es kein reines Ja ist, sondern dass da irgendwas kommt. Mhm. Das muss man aber natürlich wissen. Also wenn du es nicht weißt, denkst du so, der sagt ja und checkt noch mal irgendwas oder so. Ja. Aber dann, es ist dann oft eher nein, weil da passiert dann irgendwie einfach nichts mehr. Und du denkst so, alles läuft, es läuft aber eigentlich gar nichts. Muss man halt wissen.
Mhm.
Mhm. Ja, also ja, Nagasaki, jederzeit gerne, super Stadt, ist total interessant. Das Land ist aber auch sehr interessant, weil es ist, also jetzt das Land außenrum in Kyushu, denn das ist so von Japan gesehen so eine der schöneren Landschaften. Das ist recht hügelig, es hat teilweise so Berge.
Ich dachte, Japan hätte überall Berge.
Nee, also in der Mitte ist es ziemlich flach eigentlich so. Also du siehst in Tokio zum Beispiel, siehst du halt irgendwo den Fuji stehen, aber ansonsten ist da relativ, also nicht so viel.
Ach so.
Aber da ist es recht hübsch und das hat so Inselchen, das hat ganz viel Küste und ist irgendwie alles ganz nett. Das war früher mal so das Ferienziel der Japaner. Die sind da hingefahren, so wie die Deutschen in die Lüneburger Heide gefahren sind.
Mhm.
Und genau wie die Lüneburger Heide ist es mittlerweile hoffnungslos außer Mode geraten. Da fährt kein Mensch mehr hin. Und wir hatten dann irgendwie das zweifelhafte Vergnügen dort in Kyushu. Es gibt Hotels, aber...
ja, aber.
Aha. Ja, aber, genau. Und wir landeten dann in wirklich absurden Absteigen, wo wir wirklich dann dachten so, kann es noch schlimmer werden? Ja, es wurde noch schlimmer.
In Japan ist ja auch sowas, ja. Wo man denkt, nein, Japan ist so kultiviert und zivilisiert, da passiert sowas nicht.
Ja, irgendwo am Arsch der Welt, unten im allerfinstersten Kyushu passiert sowas natürlich voll.
Der Arsch der Welt ist überall.
Ja. Es gibt überall, es gibt ganz viele Ärsche in der Welt.
Ja.
Das ist unglaublich, ja. Sogar in Kyushu. Und wir waren in einem Hotel am Strand, wo du denkst so, naja, das ist ein Strandhotel. Und das war irgendwie 1974 gebaut. Und ich glaube, seitdem ist dort wirklich absolut gar nichts passiert. Also es war so richtig schön, stell dir vor, du gießt so ein Ding in Beton, so ein Wabending. Ja.
Mhm.
Irgendwie 1974 und tust seitdem nichts mehr daran. Das war ausgesprochen spannend. Also es war wirklich so ein totales Museum. Also
ja.
Und natürlich auch entsprechend so leicht angegammelt und überall so die Stockflecken. Und
natürlich.
So, ne?
Ja.
Und du hast auch noch nicht so genau hingeguckt, wo da jetzt irgendwie so diese Staubfäden überall runterhängen und wo du jetzt dich die Tapete löst und so. Also Dinge, die einfach so passieren, wenn man irgendwie 30 Jahre nichts tut, weil diese Gegend einfach mittlerweile so tot ist, dass da nur noch 3 Rentner hinfahren und 20 koreanische Schulmädchen.
Mhm.
Also wir waren da in diesem Hotel und es gab nur Rentner und koreanische Schulmädchen.
Zu Recht oder nicht? Also weil der Rest, den du gesagt hast, der klingt ja so, als wäre das...
Ja, aber es ist natürlich, es ist halt nicht mehr, es ist total überdimensioniert, dieses Hotel.
Okay.
Ja. Also wenn du da eine kleine Pension hinstellst, dann ist es wunderbar und funktioniert und ist total in Proportion. Ja. Mhm, aber es gibt da einfach keine 200 Leute mehr, die da an den Strand fahren, in dieses Dörfchen, sondern es gibt vielleicht noch 20. Und dann baust du ein kleines Hotelchen hin und die Sache ist total wunderbar. Ja.
Ja.
Aber irgendwie hat es gibt da auch ein kleines Hotelchen, aber das hatte irgendwie nicht genug Platz mehr, zu spät angefragt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir dann in dieses unfassbare Betonwabenhotel gekommen. Was der Japaner ja auch wahnsinnig gerne tut, ist baden.
Mhm.
Weil du hast überall, einfach dadurch, dass das Land überall vulkanische Aktivität hat, gibt es dann eben das sogenannte Onsen. Das ist das Bad. Und die Dörfchen heißen dann entsprechend auch so Dingens Bummens Onsen. Also wir waren zum Beispiel in Kurokawa Onsen. Oder da gab es eben auch ein Onsen in diesem Hotel. Und das will man dann unbedingt machen. Man wirft sich dann in dieses 40 Grad heiße Wasser.
Aha.
Und dümpelt so vor sich hin. Muss ich vorher abduschen, muss ich hinterher abduschen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das muss alles immer ganz reinlich sein und so. Und wir sind schon vorher in so einem Onsen gewesen, in so einem kleineren Hotel. Das war auch alles ganz entzückend. Und dann sind wir in das Beton-Waben-Hotel gekommen. Und dann lief ich da. Du läufst in diesen ganzen Hotels und auch in den Bädern. Also Kuraufenthalt auf Japanisch bedeutet, dass du eigentlich den ganzen Tag in einem Yukatan rumrennst. Das ist so eine Art Baumwollbademantel.
Mhm.
Also so aus dünnem Baumwollstoff. Und da laufen alle rum und auch durchs Dorf und so, immer im Yukatan. Und
wie in China im Schlafanzug oder wie?
Ja, so ein bisschen.
Mhm.
Aber das ist halt so Kurgastübereinkunft. Also das ist ganz normal in der Kurstadt oder wenn du
okay.
irgendwie auf dem Weg ins Bad bist oder auch sonst im Hotel rumgammelst oder sowas, dann gibt es immer diesen ganz leichten Baumwollkimono, das ist eben dieser Yukatan. Den hast du auch in den besseren Hotels und so überall rumliegen, damit du dich da entsprechend hinfläzen kannst. Und da habe ich mir so das Yukatan geschnappt, angezogen, dachte so, ach, gehst du mal ins Bad. Ist ja immer schön vorm Abendessen, so essen, ein bisschen Bad. So. Bin losgeschlappt und wir kamen dann durch so ein, also dieser Gang allein, ja, der sieht so aus, wenn du so an 70er Jahre Disco-Musikvideos denkst. So mit bunten Neonröhren, ansonsten alles dunkelbraun. Und diese Neonröhren waren irgendwie so im Zickzack angeordnet und dann noch das Ganze mit irgendwie so einem spiegelnden Boden. Ich habe wirklich gedacht, ich laufe jetzt irgendwie und da hinten kommt jetzt, ich weiß nicht, mir David Bowie entgegen oder so. Das passte ganz gut, weil links war nämlich die Karaoke-Bar. Das heißt, ich musste dann noch irgendwie an singenden und winkenden alten Männern vorbei. Und was außerdem, wo ich auch noch vorbei musste, das war die Spielhölle. Die ist natürlich auch ganz wichtig. Das heißt, es gab dann irgendwie noch so einen ebenfalls sehr neon erleuchteten Raum mit so rosa Plastikbillardtischen und also wirklich so blinkenden, piepsenden, heulenden, seltsamen, also so Arcade-Flipper-Dingsbums. Und natürlich überall großäugige Tierchen dran und so. Und da standen dann so 10 koreanische Schulmädchen im Yukatan und hatten Spaß. Ja.
Mhm.
Da ist schon so, wo zur Hölle bin ich hier eigentlich gelandet? Okay.
Wer hat dich da hingeschickt? Also, oder geholt?
das
also, auf wessen Einladung warst du da?
Das war, ja, das ist eigentlich ein total guter Reiseveranstalter. Und die haben uns mehr oder minder als Versuchskarnickel für die nächste Rundreise, ich will nicht sagen missbraucht, aber wir durften eine Reise machen, die es so noch nicht gibt. Und wir waren im Prinzip die Ersten, die da so hingeschickt wurden. Und so testet das mal, gibt mal Feedback und so, ja. Und sagt mal, ob das Hotel so geht, ob man das zumuten kann oder nicht. Und bei dem haben wir dann auch gesagt, so vielleicht nicht unbedingt. So, vielleicht kann man dann doch was anderes irgendwie
Das ist eigentlich auch ein prima Job für Reiseveranstalter, ja, schon mal die Routen testen.
Genau.
Gar nicht übel.
Ja, ist gar nicht so doof. Und aber das Beste war ja dann, also nach dem Onsen, das war irgendwie so eine ganz komische, auch so eine Neonhölle, dieses Bad. Das war also alles andere als schön, sondern so 1974 gebaut, seitdem nie wieder geändert. Und danach gab es halt ein Mörderabendessen, was richtig, richtig gut war. Also es war wirklich großartig. Und neben dem Abendessen gab es eine Show. Und diese Show beschäftigte sich irgendwie mit der holländischen, mit den Holländern, die da eben ankamen nach Japan und das Land ausgekundschaftet haben und da Handel getrieben haben und so. Es war aber, man musste das wissen, es war nicht wirklich zu erkennen. Also du musst dir vorstellen, ein ungefähr viertklassiges, runtergekommenes Ferienhotel.
Ja.
Stellt sich Holländer des 17. Jahrhunderts vor, das Ganze durch japanische Brille. Und
hast du Club Las Piranhas gesehen?
Ah, ich glaube, du hast mir schon mal davon erzählt.
Echt? Nee, kann ich eigentlich nicht. Ich habe den kürzlich erst gesehen. Das hat mir,
dann hat's mir jemand anderes
ungeheuer erzählt. Wehgetan. Ja, aber es war schlimm.
Also ich saß wirklich die ganze Zeit da, so mit offenem Mund. Hab meine Cola, ich trinke in Japan permanent Cola, weil da ist alles drin, was man sonst nicht kriegt, nämlich Koffein und Zucker.
Ja.
Trank so, nuckelte so an meiner Cola, ja. Guckte auf die Bühne und dann waren da irgendwie diese Leute, die, also so mit so ganz komisch, mit so Pseudo-Holzschuhen und irgendwie Bommel behangen, knatschbunt.
Wie der Holländer halt so aussieht, ne?
Wie der Holländer halt so aussieht. Hüpften irgendwie ganz seltsam vor sich hin. Ich weiß nicht, was für eine Art Tanz das war. Also irgendwie hüpften sie die halbe Zeit auf einem Bein. Und neben dem hohen Holländer stand noch ein ungefähr halbhoher Holländer. Das war nämlich irgendwie anscheinend sein kleiner Sohn oder so. Genauso entstellt, ja, mit diesen Bommeln und so und bunt und alles und Holzschuhe. Und hüpfte ebenfalls auf einem Bein. Ich dachte, what the fuck? Wo bin ich hier und was ist das hier gerade? Ja, es war wirklich, also so um 50 Ecken verschachtelt, der Blick auf die Holländer des 17. Jahrhunderts durch die Brille eines japanischen viertklassigen Hotels, das 20.
Provinzhotels. Viertklassiges japanisches Provinzhotel.
Ja. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Ich saß vollkommen erstaunt da. Dachte, ich kann es nicht mehr dechiffrieren. Mir kommen gerade alle Codes abhanden. Ich kann es kulturell gerade nicht mehr auseinanderwickeln. Es geht nicht mehr. Ich bin gerade, ihr habt mich hier. Jetzt bin ich am Ende. Ja? Jede burundische Tanzzeremonie ist einfacher als das. Ich hab echt kapituliert.
Hast du jemanden gehabt, der dir das erklären konnte, denn wenigstens?
Nee. Die machten ihre Show und dann kam noch irgendwas mit Trommeln und dann gingen sie wieder. Und wir guckten uns alle an und so, was war das jetzt? Ja, weiß nicht. Das war irgendwas mit Holländern, aber
War das die letzte Station, die du da besucht hast oder ging es danach noch weiter und du hast noch was gesehen, womit du klargekommen bist? Weil ich glaube, verstört abreisen ist das Schlimmste, was einem passieren kann, oder?
Nee, also ja. Wir haben dann noch ganz normale Dinge angeschaut, also normale Tempel, normale Schreine und normale Sehenswürdigkeiten und so. Also es war schon ganz okay. Es war die südlichste Spitze und wir sind dann wieder zurückgefahren. Insofern war dann alles irgendwie noch harmloser als das. Ja.
Warum kriegt man in Japan kein Koffein? Haben die keinen Kaffee?
Also wenn du...
Kein Starbucks irgendwo?
Es kommt drauf an, wo du bist. Also am Land ist es halt wirklich echt schwierig. Du kommst... In Tokio ist das überhaupt kein Problem. Da kriegst du alle 3 Meter guten Kaffee.
Okay.
In Tokio, ne? Ich habe mich ja so geärgert, weil ich wollte letztens einen Kaffeefilter kaufen. Also ich benutze immer diese Porzellan-Melita-Filter.
Wo du dann so ein Tütchen reinsteckst.
Genau. Und letztens wollte ich einen zweiten Filter kaufen, weil ich hatte einen Gast und ich dachte, ich will nicht immer mit einem Filter hin und her tun, das ist umständlich. Und dann kam ich so in meinen Haushaltswarenladen des Vertrauens, Lorei, du kennst ihn.
Natürlich.
Auch du bist dort schon arm geworden.
Ja.
Ja, und sagte so, ich hätte gern Melitta-Filter. Und dann haben die gesagt so, ja, Melitta hat kürzlich die Produktion eingestellt.
Wie, von diesen Porzellandingern?
Ja.
Das darf doch nicht wahr sein.
Ja.
Das heißt, man muss irgendwo Bestände kaufen.
Ja, also wenn du noch welche kriegst am Flohmarkt oder auf Ebay, kannst du das gerne tun. Es gibt halt noch so, von anderen Firmen gibt es noch Filter.
Ja, aber da muss auch dieses grüne Melitta draufstehen, also ja, dieses eingeprägte genau. Dingsi.
Richtig, und das gibt's nicht mehr. Das haben die eingestellt. Und als ich in Tokio war, wo es ja wirklich alles gibt, worüber noch zu reden sein wird, da kam ich in so, da gibt's so ganz tolle so Haushaltswarenläden und so Krimskramsläden und sowas, ja. Und da war so eine ganze Etage mit Haushalts- und Küchenkrempel. Und da war so ein Riesentisch nur mit so Kaffee-Nerd-Zubehör.
Ja.
Und da gab es irgendwie 30 verschiedene Filter in allen Materialien, in allen Größen, aus Kupfer, mit geraden Riffeln drin, mit schneckenförmig gewundenen Riffeln drin. Also wirklich, du kamst dir vor wie im absoluten Kaffee-Nerd-Paradies, ja. Mhm. Da wird das gerade total entdeckt. Bei uns, wer hat diese Filter erfunden? Melitta hat sie erfunden und die stellen jetzt die Produktion ein. Das kann ja wohl nicht sein, oder?
Das ist echt hart. Also hätte ich nicht, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das. Also und jetzt das übernimmt der Japaner das.
Ja, und so, ja. Ja, also die momentan besten sind wohl diese japanischen, die innen so diese gedrehten Riffel haben. Mhm. Da sagt man momentan, also auch mein Sitznachbar im Büro ist auch so ein Kaffee-Nerd, der meinte auch, das seien momentan irgendwie so ganz, ganz tolle und die besten und überhaupt. Aber allein der Fakt, dass du die Melitta-Filter echt nicht mehr kriegst, ist ja also skandalös eigentlich.
Ja.
Ja. Naja. Also wie gesagt, in Tokio kriegst du 30 verschiedene Filter. In der japanischen Provinz hingegen kriegst du nicht wirklich, also schwierig. Da gibt es halt so Nudelbars überall und Tofu-Restaurants und was weiß ich was alles. Ja, es gibt dann auch mal irgendwie im Kaufhaus oder in der Einkaufsmall gibt es dann auch mal ein Starbucks. Mhm. Aber
also, dass du einfach irgendwo hingehen und ein Käffchen trinken kannst, geht nicht.
Ja, schon mal. Also ich war zum Beispiel total glücklich, als ich in irgendeinem Kurort am Vulkan Aso, weil der ist sehr schwefelig und da gibt es überall so Schwefelquellen und so, und da hat sich halt so ein Kurort etabliert. Und da hatten sie tatsächlich in so einem traditionellen Restaurant, hatten sie Illy-Kaffee.
Oh.
Und dann bin ich, also
immer zuschlagen.
Ist mir jetzt egal, was ihr macht. Ich brauche jetzt erstmal einen Illy-Kaffee.
Jo.
Und da war ich dann total glücklich, dass ich einen anständigen Kaffee bekommen habe, aber es ist nicht so super selbstverständlich. Und vor allem das japanische Frühstück ist halt sehr strange, weil wenn im Hotel gibt's halt irgendwie so ein Alibi-Croissant, wenn du Glück hast, so für die drei Westler, die es da so hinweht im Jahr. Mhm. Oder für die ganz freakigen Menschen, die da irgendwie mal europäisch essen wollen. Aber ansonsten kommst du halt in den Frühstücksraum und dann dünstet dich erstmal so die fette Makrele und die Nudelsuppe an. Mhm. Ja? Da habe ich ja schon keinen Bock mehr. Ich habe mir dann...
Aber das ist so eine Asien-Spezialität, warm frühstücken, ne? Also so ja. ganze Menüs sozusagen.
Ja, ich kann ich das.
Ich fand halt, das immer ganz angenehm.
Ich kann das gar nicht. Ich brauche morgens erstmal so einen Zuckerschock.
Aha.
Und wenn dir dann jemand so vergorene Sojabohnen hinstellt, die so Fäden ziehen, ja, das ist so, also das am Morgen, das stelle ich dann irgendwie weit von mir. Und ich habe dann an so einer Autobahnraste, die irgendwie ganz gut war, die war auch irgendwie zusammen mit so einem Arts and Crafts Geschäft irgendwie ganz seltsam. Mhm. Und da gab's so eine Riesentüte Rosinenbrötchen mit irgendwie 10 Rosinenbrötchen. Und da habe ich mich dann die nächsten 4 Tage mit ernährt. Immer im Bus meine Rosinenbrötchentüte gehabt und dann mein zweites Frühstück genommen. Weil irgendwie ging's nicht anders.
Ja. Das klingt, als wäre das, also die erste Reise, also die Kyushu-Reise, eher frustrierend gewesen.
Nein, die war natürlich ein Kulturschock halt einfach.
Okay.
Ja? Nee, ich meine, ich lasse mich ja nicht von einem Frühstück frustrieren. Aber ich lasse mich gerne irritieren. Mhm. Und das hat sie geschafft. Das hat sie echt geschafft. Also das ist einfach so anders. Aber es ist natürlich auch die ganze Zeit total entzückend, weil du fährst so durch und es ist alles so klein und süß und niedlich. Und für wirklich vor jedem einzelnen Häuschen stehen Töpfchen mit Blümchen und Bäumchen. Und jedes einzelne Bäumchen, was im Gärtchen steht, hat so einen Formschnitt und so, ja. Mhm. Also es ist das totale Bilderbuch Japan. Das ist auch vom Klima her super angenehm. Wenn du nicht irgendwie im Juli, August hinfährst, weil es ist feucht heiß, aber ansonsten ist es super angenehm und es ist schön und es hat überall stehen so Ahornbäumchen rum und es ist wirklich, es ist total schön, ja. Man will sich das echt angucken, aber es ist halt, ja, zum Angucken ist es super und auch mit den Leuten, ich meine, du kannst halt mit niemandem reden. Ja, mhm. Aber du kannst irgendwie versuchen, Handzeichen zu machen und alle sind total freundlich zu dir und lächeln dich an und so. Und du fragst nach dem Weg und sie zeigen in irgendwelche Richtungen, die haben sich eh nicht verstanden, aber sie zeigen in eine Richtung, weil nicht in eine Richtung zeigen wäre unhöflich. Deswegen lieber in die falsche als in gar keine. Mhm. Ja, also nee, es ist schon wirklich sehr, sehr angenehm, so als Reisender, ja. Die Benutzeroberfläche ist angenehm, sagen wir es mal so.
Ja.
Aber sobald du anfängst, so ein bisschen tiefer rein zu dingensen, wird es halt sehr schnell sehr unangenehm, wenn du halt feststellst, so, ja, die Harmonie geht jetzt irgendwie so auf Kosten jeglichen politischen Bewusstseins.
Mhm.
Ja. Es gibt ja übrigens noch eine andere Art von Hotel und das ist so das Schachtelhotel. Das hatten wir in Nagasaki. Das war so das Klassische, da steigen so die Geschäftsleute ab.
Und du Schachtelhotel hast, im Sinne von diese kleinen Waben, in die man reinkriecht? Oder?
Also nicht ganz so schlimm.
Ja.
Das ist natürlich so ein bisschen das Extrem auf die Spitze getrieben. Aber ich habe so einen Remover-Koffer, den man halt aufklappen muss. Das heißt, du hast eine Unterseite und einen Deckel.
Mhm.
Und in beiden ist irgendwie was drin. Also es reicht nicht nur, den Deckel hochzuklappen. Das heißt, mein Koffer hat irgendwie anderthalb, also so, ich weiß nicht, ist halt ein bisschen größer. So, braucht so eine Doppelgrundfläche.
Mhm.
Und ich habe in Nagasaki in meinem Hotelzimmer nirgendwo Platz gehabt, diesen Koffer aufzuklappen. Ja.
Aber
weil, ja.
Wie hast du dich denn dann in diesem Zimmer aufklappen können? Also
ja, du gehst irgendwie rein, drückst dich so am Bett vorbei und dann fällst du auf das Bett. Und das Bett ist eigentlich relativ groß, das ist auch ganz bequem. Und um das Bett herum ist dann auch irgendwie so die riesen Schaltkonsole, wo du alles irgendwie bedienen kannst. Ja, da gibt es dann 50 Knöpfe für Beleuchtung unterschiedlicher Arten, für Musik, für Klima, für alles. Du musst dieses Bett praktisch auch nicht verlassen. Und dann gehst du halt ins Bad und im Bad ist alles irgendwie so aus einem Plastik. Du hast das Gefühl, dieses Bad ist komplett aus einem Plastikguss gegossen und wurde da so reingestellt. So. Und ja, da kann man dann auch irgendwie so reinfallen. Das ist dann halt so eine Nasszelle irgendwie. Und es gibt auch immer eine Badewanne, das ist ganz wichtig. Also lieber eine kleine als gar keine Badewanne. Aber nur Duschbad ist in Japan total, es gibt es gar nicht. Ist immer eine Wanne.
Mhm.
Und ja, das war alles, also es war schon irgendwie okay, aber du kannst dich halt wirklich kaum drehen, geschweige denn irgendwie einen Koffer aufklappen. Und das habe ich dann vorm Klo, habe ich dann Platz gefunden. Da lag mein Koffer dann die ganze Zeit vorm Klo. Ja, das ist halt so Stadthotel, wenn man Pech hat.
Und wie machen das die anderen? Die reisen mit Taschen, weil die kennen das schon.
Ich glaube, ich weiß nicht, wie die Japaner das machen. Das ist mir manchmal ein bisschen ein Rätsel. Keine Ahnung. Vielleicht mit Taschen, ja. Ja, wahrscheinlich.
Wie auch sonst, ja.
Wie auch sonst. Ja, also das war wirklich strange. Und wir sind übrigens Shinkansen gefahren, genau. Das ist auch super. Kennst du diesen Zug?
Ja, das ist der Hochgeschwindigkeitszug, mit dem immer gerne der ICE hier verglichen wird, obwohl das gar nicht geht.
Das geht
weil
gar nicht.
Weil der Shinkansen der hat ein eigenes Streckennetz und das hat der ICE halt nicht, sondern der muss sich die Strecke teilen.
Genau.
Ja.
Aber die Züge sind ansonsten, also in China zum Beispiel, die High-Speed-Trains, da hast du ungefähr die Hälfte ist ICE und die andere Hälfte ist Shinkansen-Bauweise.
Aha.
Also da fahren die so gleichwertig. Aber in Japan, die Shinkansen sind wirklich total super.
Das soll ungefähr so viel kosten wie zu fliegen, ne? Das ist.
Die sind ziemlich, ja, die sind wohl recht teuer. Wir hatten so Mittelklasse, aber da fällst du halt auch echt in so einen Clubsessel, ne? Und das ist total angenehm, weil wenn du mit diesen japanischen Bussen fährst, also wir sind mit halt mit so einem kleinen Toyota-Bus gefahren, aber die sind in Japan eben für japanische Menschengröße ausgerichtet. Mhm. Das heißt, du kriegst deine Knie nicht unter. Und da war dieser Shinkansen natürlich so, du fällst so in diesen Sitz rein. Ich so, oh, so geil. Und vor allem die Zugtoiletten sind natürlich der Hammer. Ha, Toiletten. Ha. Es gibt auf diesen Zugtoiletten allen Ernstes, hast du die Wahl zwischen trockenem und feuchtem Klopapier.
Geil.
Ist nicht super? Ist der Hammer, oder?
Das ist ja wie im Westen.
Ja, also nie besser. Also ich meine, wenn ich an unsere Aluschüssel-ICEs denke, die immer so irgendwie so voll gerannt sind, dann hast du dieses komische, kratzige Papier und so. Mhm. Ja, also ich habe dir ja, ich meine, Toiletten ist ja ein wirklich durchziehendes Thema dieser Reisepodcasts. Ich habe ja, glaube ich, in China schon sehr viel über die Toiletten erzählt.
Ja.
Die chinesischen Toiletten sind wirklich so am unteren Ende, so ganz knapp über Burundi.
Echt?
Die chinesischen Toiletten sind die totale Katastrophe.
Was macht die denn so katastrophal? Versifft.
Versifft. Du hast, wenn du Pech hast, hast du halt keine Trennwände. Leute rennen einfach rein, es ist saudreckig immer, es ist einfach widerlich.
Mhm.
Und es stinkt wie Sau. Also
Japan ist das andere. Japan ist dann wahrscheinlich das andere Ende der Skala,
oder? Japan ist das exakt andere Ende der Skala. Also das ist japanische Toiletten ist nochmal ein kleiner Vortrag in sich. Also das Mindeste ist, also du musst ja sowieso die ganze Zeit drei Schuhsystemen machen, weil das Problem in Japan ist, du kannst mit deinen Straßenschuhen kannst du nicht ins Haus. Das heißt, du musst dich umziehen, an jeder Hausschwelle, an jedem Restaurant, an jedem Hotel und ziehst dann deine Indoor-Schlappen an. Die kriegst du auch überall hingestellt oder so. Oder du läufst halt auf Strümpfen oder barfuß zum Mund. So. Und das kannst du im ganzen Haus machen bis zur Toilettentür. Mhm. Und vor der Toilette stehen dann nochmal die Toilettenschlappen.
Die ziehen sich um, wenn sie kacken gehen?
Ja.
Ist ja krass.
Genau. Und die Toilettenschlappen, die stehen vor der Toilette. Meistens auch noch mit in rosa und hellblau oder irgendwie gekennzeichnet. Ja. Das heißt, du kannst dann klein und groß, Männlein, Weiblein. Und die ziehst du nur für die 30 Zentimeter bis zur Toilette an.
Warum?
Naja, weil das ein nicht reiner Raum ist.
Aha.
Also ich meine, ich würde da bedenkenlos vom Boden essen. Aber die Toilette ist eben ein Raum, der extra Schlappen verlangt, weil da werden ja unreine Geschäfte getätigt. So.
Ja.
Also für die 3 Meter einmal hinsetzen, wieder aufstehen, brauchst du extra Schlappen.
Großartig.
Und diese Schlappen darfst du dann nicht vergessen, wieder auszuziehen, weil mit den Toilettenschlappen darfst du um Himmels Willen nicht durch die Wohnung gehen. Und uns wurde mal erzählt, dass sich diesen Fauxpas hat sich mal bei einem wirklich offiziellen Bankett Gerhard Schröder geleistet.
Ja.
Und er kam rein mit den...
War klar, ne? Der Emporkömmling.
Das sind bunte Plastikschlappen.
Ja.
Ja? Meistens noch mit irgendwelchen Cartoon-Hunden drauf oder so. Ja. Und wenn du mit denen am Tisch auftauchst, ja, dann verstummen alle und glotzen dir auf die Füße. Weil das ist das Letzte, was du machen darfst. Mir ist es echt auch schon 50 Mal passiert. Also es ist einfach, weil du hast es nicht drin. Du stehst von der Toilette auf, wäschst dir die Hände und läufst los. Du denkst nicht dran, ja. Und ich bin auch schon so oft dann wieder kehrt gemacht. So, scheiße, ich habe nur die Toilettenschlappen an, ja. Und da musst du echt dran denken, an der Toilettentür wieder umzudrehen, Toilettenschlappen aus. Die gucken dann auch immer, also schön ausgerichtet, ne, gerade, nicht einfach irgendwie hinhauen. Und dann kannst du wieder durchs Haus gehen, ohne Toilettenschlappen. Ja. Genau, also es ist nicht ganz einfach mit dem Drei-Schuh-System. So, das muss man können und kann für viele Fettnäpfchen sorgen. Und die Toilette selber an sich ist ja auch nochmal so ein Ding. Es ist für den Japaner oder vor allem für die Japanerin nichts peinlicher, als wenn jemand deinen Urinstrahl hört. Also man sollte meinen, auf der Toilette so, ist das, da wird gepinkelt, da fallen Späne, ja, also das ist so, damit kann man leben.
Ja, klar. Uringetreller kennt man ja nun, ja.
Genau, also ich meine, das so hört sich jeder an. Ja. Aber in Japan ist das was unglaublich Peinliches. Das heißt, sobald du auf diese Toiletten sind Hightech-Geräte.
Ja.
Es gibt da einen Hersteller, der heißt Toto. Und ich kenne, glaube ich, mittlerweile alle Modelle von Toto. Bis hinauf zum Hightech-Modell. Das hatte ich dann auch in Tokio im Hotelzimmer. Die können meistens mehrere Geräusche. Also wenn sie richtig Hightech sind, können sie zum Beispiel auch Vögelchen zwitschern und ähnliches.
Das heißt, du sitzt da und hast absurd lautes Vogelgezwitscher, damit genau. deine Urin- und Defekiergeräusche genau. übertönt werden.
Richtig.
Also will man das selber nicht hören oder will man, dass die anderen das nicht hören?
Die anderen dürfen das nicht hören. Also du sitzt da in einer öffentlichen Toilette oder was weiß ich wo. Es ist ja beim Hoteltoiletten genauso. Und du hast halt so eine Bedienkonsole neben dir. Und muss man sich auch erstmal trauen, da diese Knöpfe zu drücken. Also das Übliche ist ja, du setzt dich hin und es ist ein Sensor. Das heißt, du kommst rein und die Toilette sieht das, merkt das schon, Bewegungsmelder, macht einen Deckel auf, so ungefähr.
Echt? Ja? Das gibt's?
Ja, das ist ganz üblich.
Geil.
Und, dann sind die Top-Modelle sind auch angewärmt. Also du hast einen angewärmten Sitz.
Ja, aber das will man ja haben. Also das ist, da würde ich ja
das
auch
Das ist was natürlich
für.
Aber immer ganz komisch, weil ich setze mich drauf und dann denkst du immer so, da hat schon mal gerade jemand gesessen.
Stimmt.
Aber dann ist es echt ein bisschen eklig. Aber irgendwann gewöhnt man sich auch daran. Und dann setzt du dich hin und meistens geht es dann auch schon los. Also Vogelgezwitscher haben nur so die High-End-Sachen. Das, was ganz normal ist, ist so ein Wasserplätschergeräusch. Das ist eigentlich das Übliche. Das kannst du natürlich auch lauter und leiser stellen.
Mhm.
Und dann gibt es noch so diverse Möglichkeiten der Intimhygiene. Also du kannst dann diverse, also es ist eine totale Wasserorgel in jedem Klo da. Also jetzt nicht gerade in jedem Parkplatzklo, ja, aber so bei den meisten öffentlichen Restaurants oder Toiletten, Café-Toiletten oder so Hotel, auch in vielen Privathäusern.
Ist da die ganze Zeit irgendwas am Klimpern und am Plärren? Ich stelle mir das gerade eher so.
nee, es ist eigentlich am Plätschern.
Es ist am Plätschern,
genau. Und dann kannst du so Knöpfchen drücken und da stehen dann auch so ganz faszinierende Sachen drauf. Also ist dann meistens im Hotel, ist es dann nochmal übersetzt in schlechtes Englisch und da kannst du dann irgendwie Water Rear und Pressure und Oscillating fand ich auch immer faszinierend.
Oscillating, was? Genau. was?
Und Dryer und so. Also du hast verschiedene Arten von Wasserstrahlen,
aha.
die dich vorne und hinten waschen.
Aha.
In verschiedenen Druck und Pump und sonst wie Zuständen.
Fasst dich das auch an?
Nee.
Hätte mich jetzt nicht gewundert.
Aber es fühlt sich nicht, also ich habe da mal gesessen und habe gedacht, ich probiere das jetzt mal aus, so als kulturell aufgeschlossener Mensch. Und wenn dir dann also wirklich so ein gezielter, scharfer Wasserstrahl direkt auf die Po-Öff ist ungewohnt.
Ja.
Also man will dann immer erstmal so aufstehen und denkt so, nein, nicht das Zäpfchen oder so. Es ist
Ich könnte mir aber vorstellen, dass man nach ein paar Tagen sich so sehr daran gewöhnt hat, dass man das gar nicht mehr anders haben will.
Ja, vielleicht. Ich habe mich gut dran gewöhnt, ist nach europäischer Maßgabe total normal mit Papier und so. Ist ja auch okay. Da.
Ach, das geht auch. Ich dachte, man hätte.
Nee.
Also ich glaube, ich würde also diese Wasseroption so auf Dauer finde ich das irgendwie, glaube ich, ganz fesch.
Ganz lustig sein. Und dann wirst du natürlich auch geföhnt noch und so.
Geföhnt?
Ja.
Die haben einen Arschföhn, um nicht das andere Wort zu sagen.
Ja.
Großartig.
Ja.
Ich muss dahin.
Mhm. Also das ist dann eben wirklich so dieser Knopf-Dryer und dann kannst du dann eben, kriegst du dann deine intimen Regionen, deine Private Parts werden dann mit einem warmen Luftstrahl trocken geföhnt.
Herrlich.
Mhm. Ja, das ist großartig, ne? Also Japan ist wirklich das Land der kompletten Toilettenfaszination.
Das Land des Arschföhns, das ist super.
Ja, wird das die Überschrift? Im Land des
Arschföhns. Im Land, Frau Diener verreist ins Land der Arsch, des Arschföhns. Nein, wir bleiben bei Japan, das ist angenehm, das ist netter.
Ja, okay. Ja, das ist interessant. Aber das ist eben so eine Konstante. Das ist, du willst halt niemanden mit deinem Geruch belästigen oder mit irgendwas belästigen.
Du willst niemanden irritieren.
Nee.
Also ich meine, ich bin ja auch der Erste, der Geruchsbelästigung irgendwie lautstark beklagt. Also insbesondere in der S-Bahn, wenn da wieder einer meint, seinen Döner fressen zu müssen oder sowas, anstatt sich die 5 Minuten an den Rand zu stellen.
Ja.
Aber das, ich finde, das geht ja echt schon krass weit. Also das geht wirklich extrem weit, was sie da.
Ja, das geht krass weit, das stimmt. Das stimmt. Aber das passt irgendwie schon so ein bisschen ins Bild von dem, was man so, also so dieses, wir bauen irgendwas bis zum Exzess aus. Ja. Damit es irgendwie angenehm ist. Also du kommst in ein ganz normales Restaurant oder eine ganz normale Kneipe und dann steht da so ein Schälchen mit Zahnstochern.
Mhm.
Und in jeder einzelne Zahnstocher, der am oberen Ende dann noch so ein bisschen geschnitzt ist, steckt in einem kleinen Origami gefalteten Papiertäschlein. Wo du dich auch fragst, so, wer zur Hölle macht diesen Aufwand?
Na, da gibt es bestimmt Spezialmaschinen, die sowas falten, oder?
Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Bitte lass es Spezialmaschinen geben, die sowas falten.
Kleine, zarte philippinische Kinderhände oder so. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht in Gefängnissen oder keine Ahnung. Also es ist wirklich so dieser irre Aufwand im Detail immer, ist wirklich sowas, was das Land so für mich eigentlich auszeichnet. Ja.
Im Guten oder im Schlechten? Also ist das albern oder ist das
Es ist eine zweischneidige Sache, weil einerseits kommst du natürlich überall hin, denkst du, ach, ist das schön und ach, ist das putzig und ach, ist das nett, ja.
Aha.
Aber du darfst echt nicht drüber nachdenken, wie unfassbar obsessiv das eigentlich ist und was das alles vertuscht, ja.
Mhm.
So, das ist schon irgendwie so ein bisschen anal, ja. Das ist schon sehr eng, rigide, zwangsneurotisch irgendwie. Also ohne jetzt irgendwie ein ganzes Land da küchenpsychologisch abstempeln zu wollen, ja. Aber es ist, manchmal berührt es mich auf eine komische Art oder auf eine unangenehme Art und Weise, wo ich mir immer denke, so, seid doch mal ein bisschen lässig, so zur Abwechslung, ja. So, das tut doch nicht gut. Und du merkst halt auch, wie sich das festbackt. So eine Kultur, wenn überhaupt keine Art von Einwanderung da ist. Du hast eine Inselnation, niemand darf dahin, niemand geht da rein. Du bist einfach irgendwie so arisch-japanisch komplett, ne? Das ist schon, also das verkrustet einfach irgendwie, also für mich Außenstehenden, wenn da so gar keine Bewegung ist und gar keine irgendwie Einflüsse oder sowas. Ganz seltsam. Was ja auch so ein Ding ist, ist diese Obsession mit allem, was niedlich ist. Ne?
Mhm.
Also, was du dort an Cartoon-Figuren hast, so einfach im Alltag. Also da hängen in der Tokioter U-Bahn jedes zweite Hinweisschild ist irgendwelche Cartoon-Figuren, die irgendetwas treiben. Auf Häusern stehen riesige Cartoon-Figuren und glotzen dich an. Also es sind alle 3 Meter ist irgendwas mit Cartoon-Figuren. Und das ist, also es gibt so dieses Wort Kawaii. Das bedeutet einfach erstmal nur niedlich und süß.
Mhm.
Aber in Japan ist das schon so ein Ausdruck einer, ja, so eine Kulturkonstante. Also es gibt da wirklich so eine totale Besessenheit mit allem, was niedlich ist. Und du entkommst dem auch nicht. Das ist alle 3 Meter, ja. Es ist irgendwas unfassbar bunt, laut, kitschig und niedlich. Oder wenn du zum Beispiel mal japanische Fernsehwerbung gesehen hast, ja, irgendwelche komischen Quietsche-Cartoon-Dinger. Wirklich alle 3 Meter, du stehst irgendwie bei einem Makler am, also das Unverdächtigste, was du dir vorstellen kannst, ja. stehst du am Schaufenster und drin läuft irgendwie ein Fernseher, plärrt vor sich hin, macht Werbung für irgendwas und da hüpfen dann so komische Cartoon-Elefanten durch die Gegend. Ja? Also für die ernsthaftesten Dinge wird irgendwie mit quietschigen Cartoon-Figuren geworben. Ganz strange. Also für uns.
Da fällt es einem doch irgendwann schwer, auch so ein Land ernst zu nehmen, oder? Oder nicht? Also ich wäre da wahrscheinlich eingebildet genug zu denken, so, hör mal, ihr habt sie doch sowieso nicht mehr alle.
Ja, das schon so ein bisschen. Da muss man sich aber schon irgendwie vor schützen. Also ja. Das geht ja natürlich nicht. Aber man muss es dann, glaube ich, wirklich analysieren irgendwie. Oder als kulturelles Phänomen ernst nehmen. Mhm. Anders geht's nicht. Muss sein.
Alles andere ist halt so Kolonialistengehabe, ne?
Ja, so, ja, genau.
Ihr wisst ja nicht besser, ihr Deppen.
Genau. Mhm. Ja, ich muss mal von Tokio eigentlich erzählen, weil das war ja eigentlich so der letzte
Trip,
den ich gemacht habe.
Ich wollte auch irgendwann dachte ich, weise ich mal darauf hin, dass wir doch eigentlich über Tokio reden wollten.
Ja, egal. Also ich meine, den japanischen Hintergrund braucht man aber, glaube ich, so ein bisschen. Mhm. Also ich war in Tokio, das war eine ganz andere Reise, weil ich da von einem Hotel eingeladen war. Und das war natürlich auch nicht irgendwie so experimentelles, probiert mal aus, sondern wir hatten halt geile Zimmer und es gab irgendwie, es war alles so relativ geregelt. Und wir hatten auch viel Freizeit in der Stadt und so. Ich habe gedacht, oh Gott, Tokio, ich gehe bestimmt verloren. Mhm. Das absolute Gegenteil war der Fall. Also ich habe mich super zurechtgefunden. Ich bin die ganze Zeit in U-Bahn gefahren. Es war alles total unproblematisch. Ich fand die Stadt unglaublich leicht benutzbar.
Mhm.
Und, obwohl da.
Aber es heißt doch immer, wenn Menschen mal nach Japan fahren, mein Gott, hier ist alles auf Japanisch, man findet sich überhaupt nicht zurecht, weil man nicht weiß, was auf den Schildern steht. Mhm. Oder haben die das mittlerweile?
Also in Tokio ist es mittlerweile ganz, ganz gut gelöst. Also die Straßenschilder, die meisten großen Straßenschilder, sind auch in westlichen Buchstaben. Bei der U-Bahn ist es total übersichtlich. Du gehst dahin an den U-Bahn-Automaten, drückst auf das Schild, wo Englisch steht, drückst dann irgendwie One-Day-Ticket. One-Day-Ticket kostet irgendwie 5 €. Mhm. Also in Japan ist alles teuer, außer U-Bahn fahren. Und dann kaufst du dir irgendwie dein Tagesticket und hast den ganzen Tag Spaß ohne Ende. Mhm. Und es ist wirklich kein Problem, weil alles, die ganzen Fahrpläne sind auf in westlichen Buchstaben und in japanischen Buchstaben. Okay. Und du kannst auch innen selber, gibt es so einen Leuchtpunkt, dass du immer genau weißt, an welcher Station bist du gerade, welche Station kommt als nächste und so. Du kannst dich nicht verlaufen.
Okay.
Das funktioniert nicht. Das Einzige, was du machen kannst, ist, diese U-Bahn-Stationen sind zum Teil einfach so unfassbar riesig. Die haben irgendwie 70 Ausgänge. Das heißt, du kommst immer irgendwo raus, wo du gerade nicht geplant hast, rauszukommen. Aber naja.
Wenn die Stadt so leicht benutzbar ist, worin unterscheidet sie sich dann von einer unserer Städte?
Hui. Sie ist natürlich erstmal unfassbar groß.
Okay.
Japanische Städte sehen außerdem anders aus. Also das ist mir in allen Städten, also jetzt außer Nagasaki, weil es da noch relativ viel historische Bausubstanz gibt, aber so Fukuoka, die meisten größeren Städte eigentlich, oder Tokio, oder wir waren noch in einer anderen Stadt, die sehen einfach aus wie nach dem letzten Erdbeben irgendwie schnell hingeklotzt.
Mhm.
Also das ist so relativ pragmatische Architektur, die auch ziemlich hoch stapelt irgendwie. Also du kannst zum Beispiel durch so eine Stadt oftmals nicht wirklich flanieren. Also du denkst dir so, ich gehe jetzt ins nächste nette Café, das mir so an der Straßenecke entgegenkommt. Und da bist du in Japan ganz oft verloren. Weil das nächste nette Café ist in irgendeinem grauen Klotz im 3. Stock.
Mhm.
Da kommst du nicht hin, wenn du das Schild nicht lesen kannst. Du musst in irgendwelche doofen Aufzüge. Du musst wissen, wo das Café ist. Du fährst dann da irgendwelchen blöden grauen Aufzüge hoch in den 3. Stock. Und dann kommst du hin und das ist vielleicht doch öde oder hässlich oder sonst was. Ja. Mhm. Also so dieses normale Durchflanieren und gucken und in Läden reingucken und so, das ist, also es gibt so überdachte Einkaufspassagen, da geht das ganz gut. Aber
warum so nur auf ganz der Straße, gut? Also warum geht es nur ganz gut und warum geht es da nicht gut?
Es geht, aber ich bin jetzt kein großer Freund von überdachten Einkaufspassagen.
Ach so, ich dachte auch darin wäre noch irgendwie ein besonderes.
Nee, da geht das. Aber es ist natürlich dann nicht besonders hübsch, ne?
Ja.
Sondern du bist halt unter so einem überdachten Dingsi. Ansonsten kann es dir halt passieren, du läufst durch eine Stadt und läufst halt an lauter grauen Kästen vorbei, was halt Malls sind und du musst da rein und kannst da drin dann irgendwie einkaufen, aber die Straße selber ist keine Straße, die fürs Flanieren gedacht ist. Das ist für Europäer erstmal frustrierend, weil ich erlebe eine Straße erstmal, indem ich auch wie entlang laufe und versuche, von der Straße aus mir Dinge zu erschließen.
Ja.
Und das funktioniert da nicht, ganz oft nicht. Also in Tokio zum Beispiel, ich war in Shibuya, das ist eben so dieses große Zentrum mit der angeblich größten Straßenkreuzung der Welt, was ich unbesehen glaube. da läufst du wirklich an Malls erstmal vorbei, an Klötzen und findest erstmal gar nichts, weil du musst dann noch ein Stück weiter und nochmal um die Ecke und da ist dann irgendwie der Eingang, an dem du fast vorbeigelaufen wärst und dann kommst du da irgendwie hin. Zu diesem Shop, der irgendwie von oben bis unten voll ist mit lustigen Gadgets und Kaffeefiltern und Geschenkpapier und Kram. Also innen tun sich dann manchmal echt so Welten auf, aber auf der Straße lang zu laufen und zu denken so, ich suche jetzt was, das kann schwierig sein. Es gibt natürlich auch andere Viertel, da ist das wieder ein bisschen westlicher alles. Aber so die großen Einkaufsviertel oder großen Einkaufsstraßen, wo so auch die jüngeren Leute mal so rumlaufen und Sachen, das ist gewöhnungsbedürftig.
So. Wie shoppt er dann, der Japaner?
Man geht in Malls.
Okay.
Also sie gehen wirklich in Malls und laufen da so rum, was ich irgendwie hirnrissig finde, weil ich war in Tokio, hier war irgendwie scheiß Oktoberwetter. Und da waren irgendwie 23 Grad und ich dachte, ach wie geil, ja, endlich mal wieder richtig schöne Sonne und dann musst du in so ein doofe Mall, um irgendwo hinzukommen und das ist, oder du kannst dich auch nicht raussetzen in die Sonne irgendwie was essen, sondern du musst dich halt reinsetzen oder so, um in die nächste Nudelbar zu kommen oder so, das frustriert mich.
Ja, kann ich
also
verstehen.
Andere Leute, Japaner vielleicht nicht so, aber ich meine, die wollen ja auch nicht braun werden, die wollen ja weiß bleiben, vielleicht frustriert sie das dann nicht, aber
die wollen weiß bleiben.
Ja, ich will lieber in die Sonne.
Mhm. Warum wollen die weiß bleiben?
Das ist genau wie beim Chinesen auch.
Okay.
Also ja, das ist so dieses Schönheitsideal, das der hellen Haut, weil alles, was irgendwie dunkel ist, arbeitet auf dem Feld und ist irgendwie proletarisch.
Mhm.
Ja. Was in China natürlich total absurd ist, weil es in China ganz, ganz viel so Kult des Proletarischen gab, eben seit der Kulturrevolution. Aber im Schönheitsideal hat sich dann doch irgendwie nicht richtig durchgesetzt, ne? Ganz seltsam. Ja. Aber ansonsten ist, es gibt natürlich in Tokio auch ganz viele nette kleine Ecken, aber ich habe mir halt erstmal den großen Wahnsinn gegeben, weil ich dachte, jetzt haue ich mich mal mitten rein ins Vergnügen und gucke mir das mal an. Und das ist schon, also wenn du in Shibuya erstmal aussteigst, so aus deiner U-Bahn und einen der 73 U-Bahn-Ausgänge genommen hast, dann stehst du erstmal da und denkst dir so, ich bin gerade in Blade Runner ausgestiegen.
okay.
Die Autos fliegen nicht, aber sonst passt alles.
Ja.
Überall so LED-Leinwände mit so tanzenden Manga-Mädchen und alles total plakatiert und 50 Brücken und 30 Übergänge und 25 Treppen und unten ist dann noch irgendwie ein Busbahnhof und in der Mitte ist noch ein Zug und ganz oben ist noch mal ein Zug und so. Ja, dann findest du dich mal zurecht, aber es geht. Es geht eigentlich. Also sobald man erstmal in der Luft ist, sobald man erstmal einen Ausgang gefunden hat, der nicht in irgendeine Mall reinführt, sondern wirklich nach draußen, auf die Straße, da finde ich mich ja dann auch zurecht. Da geht es dann auch. Aber man muss halt erstmal aus der Mall rauskommen, so. Und die U-Bahn ist ja dann gleich mit mehreren Gängen dann so mit diversen Einkaufspassagen verbunden. Also da muss man, bin ich dann auch rumgelaufen, dachte ich, ich will raus. Lass mich raus. Ja. Nicht so einfach. Aber ansonsten, die U-Bahn ist genau wie in England. Also die funktioniert genauso. Und man fährt ja auch links, ist auch Linksverkehr. Also das ganze Verkehrssystem ist exakt wie in England. Aber das hängt damit zusammen, dass Japan nach seiner Öffnung, die ja dann, also die gewaltsame Öffnung, die ja dann stattgefunden
gewaltsam?
Hat. Ja, das war eigentlich eher so auf amerikanischen Druck fand die Öffnung statt, weil die standen dann plötzlich mit ganz vielen Kriegsschiffen da und da dachten die Japaner so, nicht gut. Und haben dann eben ihr Land wieder geöffnet und haben festgestellt, so verdammt, in den letzten 300 Jahren ist irgendwie die Entwicklung außerhalb unseres Landes weitergegangen.
Ach was.
Menschen haben Dinge erfunden, von denen wir nichts wissen. Mhm. Scheiße. Und dann haben die Japaner eben Leute losgeschickt in die ganze Welt und die haben dann Experten zurückgeholt. Und die Experten für Verkehrsentwicklung und Zug und so weiter. Das waren Engländer. Und die haben dann dort eben die Verkehrsentwicklung vorangebracht. Die Deutschen haben auch ganz viel gemacht. Die haben so mit Fabrikenbau und so weiter. Auch Franzosen und Amerikaner haben da einiges entwickelt, immer so auf ihren Gebieten. Ja. Mhm. Und Rechtssystem ist auch basiert auch sehr auf dem deutschen System. Also sie haben immer geguckt, was ist in anderen Ländern ganz gut. Mhm. Da holen wir uns Experten her und machen so wie die.
Das heißt, sie müssten eigentlich auch deutsches Bier brauen.
Nee, aber das Bier ist nicht schlecht.
Ich kenne nur das Sapporo.
Sapporo, Asahi.
Asahi, stimmt, habe ich auch schon
genau,
mal.
Genau, ja, es gibt noch mehr. Also das ist wirklich gar nicht ganz anständig. Mhm. So. Genau, und schottischen Whisky. Also, nein, also japanischer Whisky ist ja großartig.
Ne? Ja, super. Hast du das erzählt in der Whisky-Sendung oder wer hat das erzählt? Irgendwer erzählte, dass japanischer Whisky so toll wäre, ja.
Ja, das kann sein. Da habe ich auch den Deal meines Lebens gemacht. Am Flughafen von Tokio kostet japanischer Whisky exakt die Hälfte von dem, was du hier in Deutschland bezahlst. Oh. Da habe ich auch, bin hier so, sag mal, nimmst du noch eine Flasche mit oder kannst du
Whisky schmuggeln?
Super, ganz großartig. Also ich habe jetzt hier zwei Flaschen japanischen Whisky stehen. Japaner haben nämlich ganz lange versucht, immer so den Whisky wie die Schotten, also Macallan war so das Vorbild. Und das habe ich, glaube ich, in der Whisky-Sendung erzählt.
Ich habe ein Déjà-vu. Ja.
Das habe ich erzählt, genau. Ja, genau. Und haben sich dann eben immer so die Experten aus den unterschiedlichen Ländern geholt und die Deutschen hatten irgendwie ein okayes Rechtssystem und dann haben die eben ihr Rechtssystem dort eingeführt, in Japan so mehr oder minder. Und die Engländer eben waren für Eisenbahnbau ja doch berühmt und deswegen haben die auch den Linksverkehr zum Beispiel. Und also man sieht sehr viel, was sich anlehnt an die Systeme anderer Länder. Und so konnte Japan dann doch erstaunlich schnell aufholen, so seit den 1880er Jahren. Ja.
Was ist eigentlich der Japaner den ganzen Tag?
Auch ständig. Also er ist
eigentlich
permanent
die ganze Zeit Sushi. Ne?
Ha.
Habe ich gedacht, bis ich dann in London ein Gericht kennengelernt habe, das Okonomiyaki heißt.
Das kenne ich nicht.
Ha. Ich bin dir voraus, das ist ja auch mal was.
Was ist denn das?
Das ist so eine Art Omelette.
Ah,
das im Wesentlichen so, aber auf so einer Kohl, also nicht auf Basis von Ei, sondern eher auf Basis von Kohl oder Kohlähnlichen.
Ah, ja, okay. So Nudel gibt's ja permanent überall. Mhm. Nudelsuppe. Die bekannte Ramensuppe halt. Oder, ja, Sushi, klar. Also ich habe mich sowas von an Sushi überfressen, das war der Hammer. Aber genau, da bringst du mich nämlich auf ein gutes Stichwort, weil wir waren nämlich noch im Fischmarkt.
Oh.
Und der Fischmarkt von Tokio ist der größte Fischmarkt der Welt. Und das glaubst du auch sofort. Also wir waren mit unserem, vom Hotel eben mit den beiden Küchenchefs. Und die haben einen ihrer Lieferanten angespitzt, sie mögen uns doch bitte mitnehmen. Das klappte auch super. Und die haben uns dann zum Beispiel einmal, also zuerst sind wir erstmal aufs Parkdeck gegangen und haben uns das Ding angeguckt und das ist echt eine Stadt. Also der Tokioter Fischmarkt ist eine Stadt in der Stadt. Ist wie ein eigenes Stadtteil. Mhm. Und überall stehen irgendwie weiße Kartons rum, voller Fisch. Und das Bekannteste, wo du auch als Tourist hin darfst, allerdings darfst du nur im Gang stehen und uns haben sie durchgelassen, was natürlich die totale Sensation war, das ist die Thunfischversteigerung. Du kannst dir nicht vorstellen, wie unfassbar riesig solche Thunfische werden können. Mhm. Und die liegen dann so gefroren in der Gegend rum, also so auf so Holzpaletten und werden eben gebracht vom, also die werden von Zwischenhändlern von direkt von vom Hafen gekauft, vom Schiff weg, werden dahin gebracht, sind schon irgendwie relativ kalt und steif. Mhm. Und am Schwanz unten oder so etwas über dem Schwanz wird dann die Haut aufgeschnitten von dem Thunfisch. Und da wird das Fleisch begutachtet. Und da laufen dann die Zwischenhändler, also es sind einerseits Großhändler, die Restaurants beliefern, sind teilweise aber auch die Einkäufer von großen Restaurants oder Hotels. Die laufen dann so zwischen den Fischen durch, zwischen den riesigen Thunfischen, mhm, und gucken sich dann dieses Fleisch an. Und was du bei uns an Fleisch hast, an Thunfisch, ist ja meistens so ein knallrotes, dunkles, fettarmes. Das ist da die mindere Qualität.
Oho.
Ja. Weil
das heißt, wir kriegen das, was der Japaner nicht haben will.
Also wir kriegen so das, was irgendwie eigentlich so nichts kostet. Ja, so. Also es kommt drauf an, was du für Kilopreise hast, ja. Also wir kriegen so das, wo du so auf dem Fischmarkt so, ich weiß nicht, $20 pro Kilo oder sowas. Und das geht aber hoch bis 100 ungefähr, ja, wenn du so richtig Top-Qualität hast. Mhm. Die richtig guten Thunfische sind rosa und marmoriert, also mit so, mhm, gleichmäßigen Fettdurchlagerungen. Genau wie zum Beispiel auch dieses japanische Rind, dieses Kobe-Rind.
Ja.
Unfassbar gut ist das ja auch so rosa und
man. Hast du es auch gegessen?
Ja,
natürlich.
Ja.
War ja für lau.
Weißt du was? Ja, nein. Also ich meine, wir waren im Hotel und du kriegst halt Abendessen und, mhm, das ist eine total durchritualisierte Geschichte und jeder kriegt das natürlich. Ja, das war super. Aber das Beste, was ich gegessen habe in Japan, irgendwo da am Dorf, das war rohes Pferdefleisch. Stuten-Sushi.
Aha.
Das ist geil. Keiner wollte es haben am Tisch und alle so, das ist Pferd und
ja,
das
ist doch so super. Pferd ist doch super.
Super. Großartig. Rohes Pferdefleisch, der Hit. Also da, wow, lasse ich mir morgens auch mal meine vergorenen Sojabohnen zurückgehen, wenn ich abends rohes Pferd kriege. Ne? Großartig. Also wirklich, das Essen ist schon hart.
Vergorene Sojabohnen?
Ja, Frühstück. Das sind halt so kleine, die sehen halt aus wie Erdnüsse, so kleine, mhm, Sojabohnen. Und die werden halt so fermentiert und wenn du diese halt so rausholst mit den Stäbchen, dann ziehen die so Fäden.
Das ist eklig.
Ja, das ist eklig.
Das schmeckt das eklig?
Es geht. Hm. Es schmeckt so ein bisschen nussig, aber mit so einem gammligen Beigeschmack. So ein bisschen.
Nussig, gammlig, naja.
Ja. Also zum Frühstück will ich es halt nicht. Deswegen die Rosinenbrötchentüte. Was natürlich in Tokio überhaupt alles gar kein Problem ist, weil da gibt es ja eh alles, aber auf dem Land halt so. Aber in Tokio gibt es eben auch kein rohes Pferdefleisch.
Ist Tokio, das klingt auch so ein bisschen so wie, Tokio ist nicht Japan. Wie man so sagt, so Berlin ist nicht Deutschland, New York ist nicht Amerika.
London ist nicht England.
London, ja, ist klar, nicht England.
Ja, so ein bisschen. Mhm. Ja. Ich glaube schon, ja, kann man so sagen. Das sind natürlich diese super zentralistischen Städte.
Ja.
Also in Deutschland ist es nicht ganz so ausgeprägt, weil Deutschland einfach nicht so zentralistisch ist. Was nie war, mhm, und das nie alles auf eine Hauptstadt ausgerichtet war. Aber in Japan ist es das doch schon seit einer ziemlichen Weile. Also da die ganze Entwicklung der Neuzeit, die stattgefunden hat seit der Eröffnung, die hat sich natürlich auf Tokio konzentriert. Und da ist alles und das ist Hauptstadt, das ist genau wie London. Also das ist einfach riesig. Ja, also es ist auch wie, ich weiß nicht, New York und Texas oder so. Ja. Kannst du auch nicht vergleichen.
Warum gibt es in Tokio kein rohes Pferdefleisch?
Also es gibt es vielleicht schon irgendwo. Okay. Aber also das sind halt so diese absurden Dinge, die man am Land kriegt. Und es ist natürlich auch bemerkenswert, am Land haben wir dann auch irgendwie so was bekommen. Das war so ein relativ ganz zartes, weißes, weiches Fleisch. Nicht, wir konnten es nicht identifizieren.
Kätzchen?
Nee.
Nicht.
Wal.
Wal?
Mhm.
Ah ja, Wal. Ja, habe ich in Norwegen mal gegessen.
Ja.
Ist auch ganz lecker.
Das gibt es auch am Tokioter Fischmarkt. Das sieht aus wie ein riesiges, rotes, rohes Rindersteak.
Genau.
Genau.
Schmeckt auch ein bisschen so, finde ich. Ein bisschen tranig mit so einer Konsistenz, fast wie Leber.
Ziemlich weich, aber ich mag Leber überhaupt nicht.
Also, ich liebe Leber.
Echt? Nee.
Ja. Also Wal fand ich wirklich, so hat mir geschmeckt.
Wal fand ich auch gut. Was ich auch überzeugend fand, war die Qualle.
Qualle habe ich noch nicht gegessen.
Qualle ist geil. Qualle ist...
Das ist ein Jellyfish, ne?
Ja.
Ja.
Qualle ist so ein bisschen gummiartig, wie so Kalamari.
Schlechte also, Kalamari.
Kannst du schön drauf rumkauen, aber nicht so hart, sondern ein bisschen weicher gummiartig. Und wenn du das Ganze dann noch so mit so ein bisschen Knoblauch so... das ist schon gut.
Mhm.
Wo ich überhaupt nicht der Fan war, was ich in Nagasaki schon am Hafen total schrecklich fand, war der Seeigel. Und vom Seeigel isst man nur den Rogen.
Ja.
So.
Das Ei.
Ja. Das sind so gelblich bis knallorange, ungefähr so daumengroße, ja, mit so Eistruktur unterteilte Objekte.
Mhm.
Die haben wir dann auch in Tokio am Fischmarkt nochmal bekommen. Du denkst schon so, naja, Sushi wird nicht besser als in Nagasaki am Hafen. Aber was sie in Tokio am Fischmarkt haben, ist dann tatsächlich nochmal einen ganzen Tacken besser. In Nagasaki, der Seeigel war so widerwärtig. Also das gehört so, das ist wohl normalerweise auch so, der schmeckt einfach wie 3 Tage am Hafen vergammelt.
Aha.
Aber in Tokio war der dann doch nochmal ein Tacken, ich so, ich will keinen Seeigel, ich mag keinen Seeigel. Ja, nee, probier. Und der war dann, also ich bin immer noch nicht irgendwie vor Begeisterung an die Decke gehüpft, aber er war zumindest essbarer. Also schmeckte, hatte nicht ganz so eine Gammelnote. Es war doch etwas, aber ich glaube, außerhalb des Tokioter Fischmarktes werde ich trotzdem nie wieder Seeigel essen. Das ist ich glaube, das ist keine gute Idee. Da kann ich kann nur abraten.
Okay.
Mhm.
Ich werde es trotzdem ausprobieren, glaube ich, wenn ich mal die Gelegenheit haben sollte, weil ich mir gerade nicht vorstellen kann, wie fies das schmeckt.
Ja.
Und fieser als die Fischbällchen in Thailand kann es eigentlich nicht sein. Also das war...
Waren die fies?
Das war das Ekelhafteste, was ich je im Mund hatte, ja.
Echt? Ja. Wie schmeckt das?
Ich kann es nicht beschreiben. Also nicht alt und vergammelt, säuerlich, fischig. Es ist auch zu lange her, das ist über 10 Jahre her. Weiß nur, dass das das ekelhafteste Essen war, das ich je im Mund hatte. War auch das Einzige, das ich je ausgespuckt habe, weil ich es nicht essen konnte.
Ja, so ging es mir mit dem Seeigel in Nagasaki. Das war auch schon richtig widerwärtig. Also so, ich meine, du kennst diesen Geruch, du gehst am Strand lang und da liegt irgendwas, was offenbar schon sehr, sehr lange dort liegt und gammelt. So ganz streng und salzig und gammelig. Und wenn du das als Geschmack dir vorstellst, so ungefähr, schmeckt so der Durchschnittsseeigel, wenn du nicht den totalen Spitzenseeigel hast. Der schmeckt nicht ganz so schlimm. Oh, nee. Aber Fischmarkt war schon durchaus interessant. Das kann man sich echt angucken. Das ist sehr spannend.
Was hast du noch gesehen?
Was habe ich
Warst du in diesem Sushi-Laden? Es gibt auch diesen, da gibt es eine Doku auch drüber, über den
Typen. Ja, Nee, das habe ich alles nicht mehr
gesehen. Das nicht, okay.
Das hab ich
Wie lange warst du überhaupt da?
4 Tage.
Das war eher
viel zu kurz. Genau. Also, was ich
Und
noch
das dann bei wie viel? 12 Stunden Nettoflugzeit oder sowas schlimm?
Ja, 11,5.
11,5, ne? Ja.
Ja, aber ich meine, ist ja Arbeit.
Ja, stimmt, ist Arbeit.
Hat ist ja kein Spaß. Nein, es ist Spaß, aber halt nicht
Es mehr. Soll ja keinen Spaß machen, also weil es den dann doch macht, umso besser.
Ja. Genau. Nee, ich bin einfach ziemlich viel durch die Gegend gelaufen und habe mir Sachen angeguckt. Also gar nicht so sehr nur Sehenswürdigkeiten, sondern einfach, wie sieht's hier aus? Wie sind die Häuser? Was machen die Leute so? Wo ich noch war, weil ich war direkt an der U-Bahn, an dieser Ginza-U-Bahn, die Ginza-Linie. Die heißen alle irgendwie, genau wie in London eben auch. Mhm. Gibt's ja auch die Victoria Line, die Jubilee Line und so. Und da gibt's eben die Ginza-Line. Und die fährt von Shibuya, wo ich eben erzählt habe, dieses riesige Einkaufs-Blade Runner-Shopping-Erlebnis, fährt das über Toranomon, das war, wo unser Hotel war. Das ist so ein Geschäftsviertel, mehr oder minder. Und das ist auch ganz interessant, weil da arbeiten halt diese ganzen Arbeitsdrohnen so, bis sie irgendwie umfallen. Und nachdem sie dann irgendwie abends aus ihren Häusern rausgegangen sind, wo sie tagsüber so Büro-Dinge tun, gehen sie so ein kleines Viertelchen weiter. Und da ist dann ein riesiges Bar- und Vergnügungsviertel. Weil uns wurde dann bedeutet, der Japaner, wenn er erstmal so, der heiratet irgendwann so mit 30. Aha. Und dann, wenn er dann irgendwann mal so 40 ist, dann hat er keinen Bock mehr nach Hause zu gehen. Und dann sitzt er abends lieber in der Bar. Mhm. Das scheint irgendwie so gang und gäbe zu sein. Weil, und
was macht der da? Lässt er sich volllaufen? Oder?
Ja, der sitzt da mit seinen Kollegen und ja, die trinken auch ganz kräftig. Da wird dem Sake durchaus zugesprochen. Mhm. Also man trinkt wirklich Sake, nicht nur so in so kleinen Hingern, herb zu mal so ein bisschen aus Tradition, sondern der fließt dann auch in Strömen. Doch, doch.
Ah, also ich kenne Sake wirklich nur in diesen kleinen Porzellanflächen, ja, mit den kleinen Porzellanbällchen, wo ich auch mal denke, so, Alter, ey.
Ja, ey, nee. Gib mal also ein Bier. Das macht man irgendwie mal so, ich weiß nicht, wenn du den warm machst oder sowas, ja, aber normalerweise hast du halt so riesengroße, genau wie Weinflaschen, so Literflaschen, ja.
Yeah.
Und du kannst die Flasche auch in der Bar lassen, wenn du sie nicht ganz ausgetrunken hast, für irgendwie, ich glaube, einen Monat oder sowas ist das üblich. Ja. Und da schreiben sie einen Namen drauf, dann kannst du das nächste Mal weiter trinken.
Oh, das kenne ich aber, woher kenne ich das? Dann kenne ich das aus Deutschland, weiß ich gar nicht. Aus Spanien kenne ich das.
Ah, genau. Ja. Ah, cool. Genau. Da kannst du dann also mit deinen ganzen Kollegen, kannst du dann irgendwie Sake bechern oder halt Bier. Bier ist ja auch immer beliebt. Da wird dann gespachtelt und getrunken bis zum geht nicht mehr. Und wenn du allerdings nicht so ein geselliger Typ bist, da gibt es eine Alternative und das nennt sich Pachinko. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
Das, irgendwas sagt mir das, aber ist das ein Spiel?
Ja, das sind so praktisch die einarmigen Banditen Japans.
Ah.
Die Groschengräber. Und das ist ganz interessant. Ich habe da nämlich hinterher einiges drüber rausgefunden. Also steht auch alles irgendwie, das kann man googeln, steht alles in der Wikipedia. Du spielst nur mit so Kügelchen, weil eigentlich Geldspiel ist verboten.
Ja.
Du kaufst dir Kügelchen, wirfst Kügelchen rein.
Ah, genau. Ich sehe es gerade im Netz. Du wirfst oben so eine Kugel rein und die läuft dann über so Stäbe und läuft halbwegs erratisch runter.
Eigentlich ist es wie so ein Flipper-Ding. Aha. Aber heute ist das alles total computerifiziert.
Ja.
Also du hast heute auch ganz normale Computerbildschirme, aber rundherum halt immer noch dieses ganze Blink- und Düdelgedöns. Mhm. Also wenn du in so eine Pachinko-Hall reingehst, du stellst erstmal fest, wie unfassbar dieser Lärm da drin ist. Also es ist so laut. Es ist so laut. Es tutet und düdelt und mörbt und also
klingelt. Ich würde vermuten, dass es in Japan sowieso überall sehr laut ist, weil es da sehr voll ist, oder?
Nee, es geht eigentlich.
Aha.
Es geht, also es ist unglaublich eng. Du kommst in den ganzen Bars und so und Restaurants, da bist du mal froh, wenn du irgendwo deine Tasche abstellen und deine Beine unterbringen kannst.
Also du stehst immer im Weg.
Ja, es ist halt, es ist für kleine Menschen in einer kleinen, engen Stadt. Also es ist nie, dass du irgendwo hinkommst und denkst dir so, ha, ist mal ein bisschen rumlaunchen in so einem Quadratmeter großen Sessel oder so. Das hast du halt nie.
Mhm.
Also du hast immer irgendwie so kleine Sitzdingelchen und sitzt irgendwie fürchterlich eng und so immer. Aber also genau, und in diesen Pachinko-Holz ist es halt so extrem laut, dass ich wirklich dachte so, hier brauchst du Lärmschutzkopfhörer oder irgendwas. Oder Aspirin, irgendwas. Und da sitzen diese Leute also ganz eng zusammen vor diesen Blinkleuchtdingern, spielen da mit totaler Konzentration. Also es sind völlige Zombies, ja, sitzen da, starren da auf ihre Bildschirme. Und die Dekoration ist auch so absurd. Also das ist dann auch alles wieder voll mit irgendwelchen Schuluniformen, Manga-Mädchen und so. Und es ist alles unglaublich rosa. Und denkst dir so, wie kommt ein Geschäftsmann halbwegs seriöser Art, ja, sich da auf so einen Manga-Mädchen-Dekostuhl zu setzen und dann so ein lila Leuchtding zu bedienen irgendwie den halben Abend. Sehr, sehr erratisch und sehr seltsam. Und ja, also das ist auch sowas wieder, wo ich mir denke, so, da tut sich gerade ein Abgrund auf. Das ist irgendwie komisch. Das kann nicht gesund sein. Also das ist ganz uff, ja.
Ein Abgrund der Spielsucht oder was jetzt?
Ja, irgendwie schon. Also so, das war so ein ganz komischer Ort von so einer aufgesetzten Fröhlichkeit, wo aber lauter so Zombies saßen.
Aha.
Also die da wirklich so, wo du das Gefühl hast, so die sitzen auch nicht nur heute hier, ja. Sondern es ist irgendwie, sie haben den ganzen Tag wahrscheinlich Aktenordner gewälzt und dann kommen sie hierher und schlagen sich den Abend mit in diesem unglaublichen Lärm, zwischen diesem Geblinke um die Ohren, ja.
Ja.
Wie muss man eigentlich drauf sein, das auszuhalten? Also was für eine Art von Leben ist das jetzt eigentlich gerade? Sehr seltsam. Und hat mich irritiert. Ah ja, genau. Und das Interessante ist, diese Pachinko-Halls sind zum größten Teil in koreanischer Hand. Und ziemlich viele dieser koreanischen Besitzer sind auch pro Nordkorea. Also das heißt, da gehen auch immer wieder Spenden an die nordkoreanische Partei. Und unser kleines Arschgesicht Kim Jong-un zieht da nicht ganz unerkleckliche Summen an Unterstützungsgeld raus.
Das ist ja furchtbar.
Das ist total furchtbar, ne?
Also das ist aber echt furchtbar.
Armen Zombie-Japanern, ja. In diesen super bunten Manga-Dingsbums Mädchen. Da stehen dann oft noch so Mädchen in so Uniförmchen irgendwie vor der Tür und machen so das Lockvögelchen, ja.
Mhm.
Und ach, das ist irgendwie, ach, das ist mir ganz unheimlich. Das ist ganz, ganz unangenehm, finde ich, die Welt. Seltsam. Ja. Das ist wieder so einer dieser Abgründe, wo ich mir denke, so, entspannt euch doch mal. Geht doch mal irgendwie woanders hin. Oder ich weiß nicht. Ist doch nicht schön.
Wie lange würdest du sagen, muss man nach Tokio fahren, um die Stadt ein bisschen kennenzulernen? Also ganz wird wahrscheinlich
länger,
nicht gehen.
Als ich das gemacht habe.
Ja, das ist klar.
Nee. Klar. Also ich denke mal, also eine Woche sollte man sich schon nehmen.
Eine Woche.
Um da zumindest mal ein paar von diesen Stadtteilen kennengelernt zu haben. Ja, ja, auf jeden Fall. Also was ich dann noch gesehen habe, war das ist eben so ein etwas älterer Teil, der auch noch ein bisschen, also teilweise natürlich auch wieder aufgebaut nach dem Zweiten Weltkrieg und so, aber der hat noch so ein bisschen Altstadt-Flair. Es gibt dann noch mehr Teile, die auch, es gibt noch einen ganzen Haufen schöner Stadtteile eigentlich, die noch so, wo ich es einfach nicht hingeschafft habe und die so nett sind und wo man mir sagt, da musst du auch unbedingt hin, da gibt es so hübsche kleine Läden. Ich dachte, ach, das ist, ich habe es nicht mehr geschafft, das geht nicht mehr. Also ich glaube, nach einer Woche hast du so ein bisschen irgendwie einen Vorgeschmack. So halbwegs.
Mhm.
Ja.
Ist es teuer, da zu sein?
Ja. Ja, Tokio ist, also Japan generell ist teuer. Bis aufs U-Bahn-Fahren. Aber du kannst dich relativ günstig ernähren. Das ist das Gute, weil es halt überall, ich meine, wenn es dir nichts ausmacht, irgendwie öfter mal dich über Nudelsuppenschüsseln zu beugen, da kann man sich halt echt ziemlich günstig einfach durchfressen. So oft an der Straße, das ist überhaupt kein Problem. Also da, das geht. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, und ich meine, Sushi geht eh immer.
Sushi geht immer. Danke, Andrea.
Wer redet, ist nicht tot.